Bei der Konservierung kann es tatsächlich eben auch mit diesem pH-Optimum ein Problem geben, denn man muss schauen, dass die Konservierung natürlich auf der einen Seite gewährleistet ist, dass aber auf der anderen Seite natürlich auch das Erythromycin stabil bleibt. Da hat der Wirkstoff so ein bisschen eine Hoheit. Also man guckt dann, dass einfach das Konservierungsmittel zum Wirkstoff dazu passt.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Meine Kollegin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin tauschen sich heute über den Rezepturwirkstoff Erythromycin aus. Er wird von Hautärzten häufig gegen Akne und Rosacea verordnet. Erythromycin ist ein Sensibelchen. Wird das Makrolid-Antibiotikum nicht im richtigen pH-Bereich verarbeitet, kann es innerhalb kürzester Zeit unwirksam werden. Deshalb sollte, wenn möglich, nur auf standardisierte Rezepturen zurückgegriffen werden. Auch mit vielen Wirk- und Hilfsstoffen ist die Substanz nicht kompatibel. Wissen Sie, welche das sind? Dann gleich mal reinhören. Viel Spaß dabei und empfehlen Sie unseren Podcast PTA-Funk gern weiter. Liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Rezepturplauschs.
Moin liebe Steffi, ich freue mich auch, dass wir uns heute wieder meinem Herzensthema der Rezeptur widmen. Und ich freue mich natürlich über unsere treuen Zuhörer und Leser auf dem Heft und hoffe, dass wir denen heute auch wieder gute Tipps für ihren Alltag geben können, um vielleicht das Leben einfach ein bisschen einfacher gestalten zu können.
Genau, und deswegen will ich dich heute mal zum Wirkstoff Erythromycin ein wenig löchern. Erythromycin, das wird ja von Hautärzten sehr gerne verordnet. Gegen was denn eigentlich? Erzähl doch mal.
Ja, Erythromycin kommt tatsächlich sehr häufig bei uns im Apothekenlabor vor. Ich glaube, es geht da tatsächlich kein Tag, ohne dass wir Erythromycin verarbeiten und das Standgefäß mal in die Hand nehmen. Hauptsächlich wird es eingesetzt bei Akne und Rosacea.
Also das eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die Rosacea, ja, und Akne begleitet, ja, die trifft häufig auch sehr lange.
Genau.
Der Wirkstoff, der gilt ja als so ein kleines Sensibelchen, was die Verarbeitung in der Rezeptur anbelangt. Warum denn eigentlich, beziehungsweise welche Probleme können denn da auftreten?
Die Verarbeitung kann wirklich ein bisschen knifflig sein, drum muss man da auch einiges beachten. Es kann zum einen zu so einer Agglomeratbildung kommen, sodass dann in der Rezeptur am Ende schöne Pulvernestchen enthalten sind, was natürlich nicht sein soll, weil so auch die Wirkkonzentration einfach nicht gleichmäßig gewährleistet ist. Und zum anderen kann der pH-Wert ein großes Problem sein. Erythromycin ist nur in einem ganz, ganz geringen Bereich stabil. Das ist zwischen 8 und 8,5. Und um sich darin bewegen zu können, ist ganz schön schwierig, das alles mit einzuplanen.
Muss man sich schon ein bisschen auskennen, ne? Die Probleme, die du gerade genannt hast oder die Schwierigkeiten, wie kann man die denn umgehen? Zum Beispiel das Problem Agglomeratbildung.
Grundsätzlich gilt für den Wirkstoff, dass er recht schlecht benetzbar ist. Was bedeutet, er ist auch in Wasser schlecht löslich und liegt auch in den meisten Zubereitungen, eben in diesen hydrophilen Zubereitungen, oftmals hauptsächlich suspendiert vor. Um jetzt trotzdem ein sehr fein verteiltes und gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen, ist es möglich, dass man ein geeignetes Anreibemittel nimmt. Also man arbeitet in der Fantaschale und reibt dann zuerst mal im ersten Schritt an. Geeignet wären hier zum Beispiel die mittelkettigen Triglyceride. Auf keinen Fall sollte man das mit einem Propylenglykol machen, denn darin kann es teilweise löslich sein, was dann wiederum Schwierigkeiten machen kann.
Also wenn du sagst löslich, dann kann es später zur Auskristallisation kommen?
Genau, also man kommt zuerst zum schönen Ergebnis, wenn man damit anreibt und denkt, ja, ganz toll. Und gegen Ende oder vor allen Dingen dann auch beim Endkunden zu Hause kann es dann eben wieder zu einer Auskristallisierung oder Umkristallisierung kommen. Und dann ist eben der Wirkstoff wieder nicht gleichmäßig verteilt und kann so auch nicht gleichmäßig wirken. Mhm. Dann habe ich auch noch einen Tipp aus der Praxis. Man kann bei vielen Rezepturen auch mit dem vollautomatischen Rührsystem arbeiten, wenn man die herstellerspezifischen Infos berücksichtigt. Im Topitec kann man da zum Beispiel mit diesem zweischrittigen Mischverfahren arbeiten, wo man zu Beginn mit dem Anreibemittel und einer kleinen Menge der Grundlage in einem ersten Schritt mischt und sich praktisch ein Wirkstoffkonzentrat anmischt, was man dann in einem zweiten Mischverfahren einfach nochmal weiter verdünnt. So kommt man dann auch zu einem guten Ergebnis.
Also der erste Schritt würde praktisch dem Anreiben in der Kruke entsprechen. In der Fanta-Schale meine ich.
Genau, nein, ja.
Okay, was jetzt die pH-Instabilität anbelangt, auf was muss ich da bei der Verarbeitung achten?
Da wird es hauptsächlich wichtig in Rezepturen, wo Erythromycin teilweise gelöst vorliegt. Das Optimum liegt bei 8 bis 8,5 und um dieses einzuhalten, müssen wir wirklich in der Plausibilitätsprüfung ganz genau schauen, nicht nur auf die Wirkstoffe, sondern eben auch auf die Hilfsstoffe, mit denen es verarbeitet wird, also was alles in meiner Grundlage enthalten ist. Und um einen hohen pH-Wertanstieg zu verhindern, kommt eben oftmals dann eine Zitronensäurelösung zum Einsatz, die verhindert, dass das Erythromycin zu stark in die Höhe schießt vom pH-Wert her und somit dann eben auch sehr schön stabil bleibt. Das macht zum Beispiel das NRF in der relativ bekannten 1177 der hydrophilen Erythromycin-Creme sehr gut. Und da weiß man dann einfach sicher, so bleibt das auch stabil beim Endkunden während der Anwendungsdauer.
Also du sprichst gerade NRF an, also gerne und sofern möglich auf standardisierte Rezepturen zurückgreifen.
Ja, also auch wenn man in der Plausibilitätsprüfung feststellt, da passt irgendwas nicht, macht es schon Sinn, dem Dermatologen oder auch manchmal eben dann dem Hausarzt, der Rezepturen doch auch verordnet, vielleicht den Hinweis zu geben, es gibt da was, was geprüft und standardisiert ist, wo man einfach ganz sicher weiß, dass es nachher auch wirksam ist.
Genau. Und wie sieht es mit der Konservierung aus? Gibt es da irgendwas, was man beachten muss?
Bei der Konservierung kann es tatsächlich eben auch mit diesem pH-Optimum ein Problem geben, denn man muss schauen, dass die Konservierung natürlich auf der einen Seite gewährleistet ist, dass aber auf der anderen Seite natürlich auch das Erythromycin stabil bleibt. Da hat der Wirkstoff so ein bisschen eine Hoheit, also man guckt dann, dass einfach das Konservierungsmittel zum Wirkstoff dazu passt. Wichtig ist, dass es eben kein saures Konservierungsmittel ist, wie jetzt zum Beispiel Sorbinsäure, das würde überhaupt nicht zusammenpassen. Wenn jetzt eine Grundlage aufgeschrieben wäre, die mit Sorbinsäure konserviert wäre, dann würde man diese austauschen. Und ansonsten ist ein sehr gut geeignetes Konservierungsmittel eben das Propylenglykol, was auch in der 1177 im NRF ja vorkommt.
Da wollte ich jetzt gerne mal nachhaken. Wir haben gerade besprochen, Propylenglykol ist so ein bisschen kritisch beim Anreiben. Dann soll ich jetzt damit konservieren. Passt das zusammen?
Ja, das passt tatsächlich zusammen. Man muss einfach die richtige Herstelltechnik und vor allen Dingen die richtige Zeitabfolge in der Herstellung beachten. Im Regelfall reibt man eben zuerst mit einem Anreibemittel, mit einem geeigneten Mittel, wie jetzt eben den mittelkettigen Triglyceriden an und verdünnt dann erstmal mit Grundlage in Schritten 1:1 oder auch mit ein bisschen einer größeren Menge Grundlage, je nachdem, was man gerade für eine Rezeptur herstellt. Und erst gegen Ende im letzten Schritt kommt dann das Propylenglykol mit dazu und das macht dann keine Probleme.
Das ist gut zu wissen. Wir hatten jetzt gesagt, enger pH-Bereich ist bei den Grundlagen, bei der Konservierung drauf zu achten, dass alles passt. Wie sieht es denn mit anderen Wirkstoffen aus, wenn eine Kombination verordnet ist?
Auch da können diese frei kombinierten Geschichten wirklich Probleme machen. Da muss man bei der Plausibilitätsprüfung ganz genau schauen. Denn der pH-Wert muss zum einen natürlich zusammenpassen. Da kann es Probleme geben, zum Beispiel bei der Verarbeitung mit verschiedenen Glukokortikoiden, die sich dann zersetzen können und dann eben auch nicht mehr wirksam sind. Betamethason wäre da zum Beispiel ein Kandidat, der nicht so gut funktioniert. Deutlich stabiler sind zum Beispiel Triamcinolon oder Hydrocortisonacetat. Wenn man aber den Wirkstoff austauscht, muss man natürlich unbedingt mit dem Arzt nochmal Rücksprache halten und dann auch ein neues Rezept anfordern. Das sollte man nicht auf eigene Faust machen, da kann es dann zu Retaxationen kommen. Was noch schwieriger ist, sind Wirkstoffe, die jetzt eher im sauren Bereich wirksam sind oder auch sauer reagieren. Diese Partner sind gänzlich ungeeignet, dazu zählen zum Beispiel Salicylsäure oder Tannin. Da kommt es wirklich innerhalb von 1 bis 3 Stunden zu einem Wirkstoffverlust, weil sich das Erythromycin zersetzt. Hier sollte man dann auf 2 getrennte Rezeptoren ausweichen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und hier muss man dann eben auch sich neue Rezepte vom Arzt anfordern. Mhm. Im Allgemeinen, wie du schon vorher gesagt hast, sollte man lieber auf diese standardisierten Rezeptoren aus dem NRF zum Beispiel zurückgreifen. Da gibt es ja dann auch zum Beispiel eine schöne Kombination mit Metronidazol zusammen. Auf die sollte man dann am besten gehen.
Mhm. Okay. Zeit, meine Liebe, das ist ja bekanntermaßen Geld. Das gilt natürlich auch in der Rezeptur. Wo lässt sich denn mit diesem sensibelchen Erythromycin in der Rezeptur Zeit sparen? Oder vielleicht geht es ja auch gar nicht, weiß ich nicht.
Also es geht, wenn man sich gut auskennt und vor allen Dingen, wenn man sich ein paar Gedanken macht. Man kann, wenn man wirklich Rezepturen wie jetzt die 1177 aus dem NRF häufig herstellen muss, da einfach mit der vorverdünnten Grundlage, die es von der Firma Zelo zum Beispiel zu beziehen gibt, arbeiten.
Welche Grundlage ist es ganz genau?
Die verdünnte Basiscreme, DAC.
Genau. Okay.
Genau. Da kann man sich einfach Zeit sparen, weil man sich einen Arbeitsschritt spart, de facto. Und man kann natürlich auch ab und an im vollautomatischen Rührsystem arbeiten, muss da aber tatsächlich ganz genau schauen, geht es oder geht es nicht. Da gibt es dann auch eben gute Anweisungen, gute Vorschriften, die schon ausgearbeitet sind. Da kann man sich auf den Homepagen der Geräte ganz gut informieren.
Mhm. Ja, und da ist es natürlich auch immer schön, wenn der Arzt gleich eine standardisierte Rezeptur aufschreibt, dann ist man doch auf der sicheren Seite und kann auch da ordentlich Zeit sparen.
Wenn man das beeinflussen kann, dann wäre das natürlich sehr wünschenswert. Ich habe ganz zu Beginn meiner PTA-Karriere auch mal überlegt, ob man nicht unserem Dermatologen vor Ort ein NRF zu Weihnachten schenken könnte. Es gibt da ja auch sogar diese schönen Büchlein für Dermatologen. Also wäre schön, wenn das so komplett umgesetzt werden würde.
Ja, da gibt es wahrscheinlich noch Verbesserungsbedarf. Hast du noch Tipps, was Kunden bei der Anwendung von halbfesten Zubereitungen mit Erythromycin beachten sollten oder was man denen bei der Abgabe in der Apotheke noch dazu sagen sollte?
Ja, also vor allen Dingen die richtige Lagerung. Oftmals muss das Produkt einfach in den Kühlschrank und sollte dann eben nicht im warmen Badezimmer gelagert werden. Und man sollte auch die Haltbarkeit auf keinen Fall überschreiten, was auch bedeutet, dass man sich jetzt Reste nicht irgendwie für die nächste Anwendungsperiode nochmal aufhebt, sondern dass man das dann wirklich verwirft und sich dann ein neues Rezept holt. Die Anwendungsdauer sollte tatsächlich auch begrenzt sein, einfach um Resistenzen vorzubeugen.
Das ist ja ganz wichtig. Ja, meine Liebe, wir wären schon wieder am Ende unseres Podcasts und du weißt, was jetzt kommt. Dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ?
Ja, ich war diese Woche mal wieder in der Warenwirtschaft tätig und habe dort die Retouren bearbeitet, die an den Großhandel zurückkamen. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben wirklich einige Rezeptursubstanzen dabei und habe dann auch nochmal ganz genau drauf geschaut, an was das denn liegt. Wir hatten wirklich das Problem, dass ganz viele eine recht kurze Verfallsdauer hatten, sodass wir das dann auch nicht in der Zeit verbraucht hätten, sodass wir die zurückgeschickt haben. Ich habe mir dann mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht und habe natürlich auch beim Großhandel nochmal nachgehakt. Und dort hieß es, dass definitiv diese Substanzen einfach nicht mehr so häufig bezogen werden, weil einfach viele Apotheken wohl weniger Rezepturen machen, weil es sich nicht rentiert, weil nicht genug Geld dabei rauskommt tatsächlich. Und ich finde es wirklich sehr schade, dass das tatsächlich, also wirklich gang und gäbe ist, dass weniger Rezepturen auf dem Apothekenmarkt quasi hergestellt werden. Denn das ist doch unsere Kernkompetenz der Apotheke vor Ort und die sollte meiner Meinung nach keinesfalls ausgeloschen, sondern eher gestärkt werden. Finde ich wirklich schade.
Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Und vor allem der nächste Lieferengpass oder Versorgungsengpass kommt bestimmt. Und dann ist es einfach super, wenn Apotheken in der Lage sind, entsprechende Rezepturen herzustellen.
Genau, und das schaffen wir einfach nur mit unserer Kompetenz und auch mit der entsprechenden Ausstattung. Drum, die Rezeptur ist keinesfalls wegzudenken.
Das sehe ich auch so. In diesem Sinn, ich freue mich auf unseren nächsten Rezepturplausch. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.
Ich freue mich auch, liebe Steffi. Schaff's gut, einen schönen Tag dir.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.